Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Wir sind inzwischen bei der 20. Folge angekommen. Und ich habe heute zwei Gäste. Einmal Max Rieger, der auch schon mal zu Gast war. Ich freue mich sehr über Max erstmal. Hallo, grüß dich Max.
Ja, hallo. Hallo, schön, dass ich wieder zum zweiten Mal mit dabei sein darf. Freut mich.
Und dann begrüße ich noch Jenny Amann, Doktorandin an der Universität Loughborough. Du beschäftigst dich mit Fragen der sozial-ökologischen Transformation und welche Rolle der Fußball dabei spielt. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Jenny. Hi.
Ja, danke für die Einladung, Daniel. Und herzlichen Glückwunsch zur 20. Episode.
Vielen Dank. Ja, es kommen auch immer mehr Themen halt auf. Letztes Mal eben mit Pablo Thiam und deinem Kollegen Ronny Blaschke, Max, über Koloniismus im Fußball, ja auch ein wichtiges Thema. Heute, liebe HörerInnen, sprechen wir aber über die Fußball-EM, ihre Folgen und natürlich auch über die Fußball-Bundesliga, die jetzt wieder losgegangen ist. Zweiter Spieltag ist schon vorbei und wir sprechen über beide Themen, explizit auch über die Themen Nachhaltigkeit. Was tut sich da? Was die Erwartungen waren ja groß. Jetzt ist die Fußball-EM ja auch schon wieder 2 Monate her. Die Erwartungen waren hoch, nicht nur sportlich, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Es wurde der Claim genutzt, nachhaltigste EM aller Zeiten. Es ist eh fraglich, wenn man diesen Claim benutzt, aber nichtsdestotrotz wurde was in Sachen Nachhaltigkeit getan. Und erstmal an dich, Max, vielleicht, wie blickst du jetzt auf die EM im Nachgang? Also was hat das Turnier seine Versprechungen im Bereich Nachhaltigkeit explizit erfüllt oder wie siehst du das als Reporter?
Ja, das ist echt ein gemischtes Bild, was sich da irgendwie gezeigt hat. Also nachhaltigste EM aller Zeiten halte ich für großen Quatsch. Gerade wenn wir jetzt auf Umweltfolgen gucken, brauchen wir eigentlich nur bis 1992 zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen meine Antwort gewesen darauf, auf die Aussage, das ist die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten. 1992 war die Anzahl der Spiele deutlich geringer, sowohl in der Qualifikation als auch dann in der Endrunde. Das war halt noch eine ganz kleine Endrunde mit 8 Mannschaften, die da damals in Schweden unterwegs waren. Und wenn man das heutzutage mit 51 Spielen vergleicht und all den Fanbewegungen und all dem sonstigen Wachstum, was dieses Turnier erlebt hat, ist einfach logisch, dass dieses Wachstum eben auch größere Umweltfolgen hat, sei es jetzt beim CO2-Fußabdruck oder sei es auch einfach Müllbelastung, also alles, was man irgendwie sich so, oder fast alles, was man sich irgendwie so denken kann, was jetzt die Umwelt belastet, ist einfach durch das Wachstum des Turniers in den vergangenen 30 Jahren noch einfach größer geworden. So, von daher bin ich bei diesem Claim sehr, sehr vorsichtig. Und dann ist eben die Frage, was wurde konkret gemacht? Und da gab es eben aus meiner Sicht sehr lobenswerte Bemühungen, zum Beispiel diesen UEFA-Euro-Klimafonds aufzusetzen, also dass da wirklich Geld genutzt wird, um nachhaltige Projekte im Amateurfußball zu nutzen. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal detaillierter drüber. Und dann gab es aber natürlich noch die krassen Gegenbeispiele, wie zum Beispiel, dass die Teams trotzdem fast gar nicht den Zug genutzt haben und wirklich gerade in der K.O.-Phase eigentlich fast nur noch geflogen sind. Und zwar teilweise wirklich absurde Strecken, Kurzstrecken geflogen sind. Und das passte halt gar nicht zu dem Versprechen, dass man eben die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten haben möchte. Also so zum Einstieg, das sind so die zwei Extremen, wo ich so denke, das passte einfach nicht mehr zu den Versprechen. Obwohl man sich eben teilweise bemüht hat, Dinge anders zu machen als zum Beispiel die FIFA bei der Weltmeisterschaft.
Danke dir für die erste Einordnung, Max. Jenny, an deiner Stelle, auch aus britischer Sicht vielleicht, was hast du aus UK mitbekommen, wie man auf die deutsche EM geguckt hat und auch generell einfach deine Einblicke, deine Gedanken zur Fußball-EM?
Also vielleicht erstmal mit der Frage, was wurde aus England wahrgenommen? Ich glaube, die waren einfach total happy, dass England so weit gekommen ist. Ich glaube nicht, dass Nachhaltigkeit zumindest hier bei uns an der Uni da eine Riesenrolle gespielt hat, sondern es hat einfach keiner damit gerechnet, dass England als Mannschaft so weit kommt. Also das war so die Stimmung, die ich hier mitbekommen habe, was ich aber glaube, ich bin einfach ein bisschen biased. Also ich kann mir diese Turniere halt nicht mehr angucken und denke so, oh ja, großartig, freue mich total. Und bin da auch relativ bei dem, was Maxi auch schon gesagt hat, ne? Und ich würde auch nochmal vielleicht deutlich machen, dass das, was an nachhaltigen Aktionen dann tatsächlich umgesetzt wurde, wie der gerade schon angesprochene Klimafonds, aber eben auch die Subventionierung, die Bezuschussung für ÖPNV und Bahnangebote, gerade auch für Fans, vor allem auch auf die harte Arbeit der Host Cities und weniger auf die UEFA selbst zurückzuführen sind. Ich glaube, das muss man sich auch nochmal sagen. Und ja, Klimafonds, ich fand es auch gut, dass gerade die Amateurprojekte in Deutschland dann unterstützt wurden oder die Amateurvereine mit ihren Projekten unterstützt wurden. Man muss aber schon auch sagen, dass die CO2-Bepreisung, die die UEFA da ja angenommen hat oder eben gefolgt ist, 25 Euro pro, in Anführungszeichen, unvermeidbare Tonne CO2, sich schon sehr am unteren Rand bemisst. Ich glaube, die deutsche Bundesregierung hat einen CO2-Preis von 45 Euro pro Tonne. In der EU liegt der Preis momentan bei 70 Euro. Und wenn man dann noch die sozialen Kosten von CO2-Emissionen versucht zu quantifizieren, und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun, dann bist du schnell mal bei 170 Euro, 680 Euro pro Tonne CO2. Also wenn man damit so wirkt, wie es die UEFA getan hat, dann hätte man gerade auch, wenn man sich den Gewinn des Turniers, den finanziellen, wirtschaftlichen Gewinn des Turniers anguckt, nochmal was machen können. Die Studie, die letztlich in Auftrag gegeben wurde, um genau eben diese Frage zu beantworten, wie nachhaltig war es wirklich, die steht, glaube ich, noch aus. Positiv ist natürlich auch nochmal zu sagen, es wurden keine neuen Stadien gebaut. Das hat auch, ich glaube, insbesondere Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel bei dem Sustainability Summit in Berlin auch nochmal gesagt, es wurde auf Ökostrom gesetzt. Man hat Mehrwegkonzepte größtenteils eben gefahren, ÖPNV, Bahnangebote und so weiter. Da wurde schon einiges gemacht. Aber das dann auch zu sagen als nachhaltigste EM, klar, wenn ich an die letzte EM denke, die in 11 Ländern gespielt wurde, dann ist halt auch fast egal, was ich mache, es wird definitiv weniger geflogen, auch wenn immer noch sehr viel geflogen wurde und viel zu viel geflogen wurde. Aber ja, generell bin ich da kein Fan von diesen ganzen mittlerweile leeren Worthülsen, Nachhaltigkeit, grün und nachhaltigste, grünste und so weiter und so fort. Aber ja, das ist, glaube ich, so mein Eindruck gewesen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, und ich glaube, an der Stelle wirklich nochmal ein Lob an die Host Cities, die sich da wirklich durchgesetzt haben und versucht haben, vieles möglich zu machen.
Danke dir, Jenny. Ich glaube, das muss man auch, was man da auch draus ziehen kann, dass halt eben den Host Cities echt recht viel ging, auch mit, ja, auch Bewusstseinsbildung im Bereich Klima und viel auch mit den Menschen vor Ort gemacht. Man muss ja auch sagen, und das muss man auch ganz klar betonen, auch für die HörerInnen, die Host Cities haben ja auch sehr viel Geld investiert, auch was sie auch teilweise mussten. Wenn man jetzt nochmal in die genackten Zahlen halt geht, die UEFA hat jetzt so laut aktuellen Zahlen 2,4 Milliarden Umsatz gemacht. Max, berichtige mich gerne, falls ich da falsche Zahlen habe, aber 2,4 Milliarden Umsatz reden wir von der UEFA. Und die Host Cities mussten ja diese Fanfeste selbst ausrichten und haben ja auch dadurch auch extrem viel Geld ausgegeben und auch, ja, eigentlich eher Verlust gemacht und jetzt weniger Gewinn. Also klar, Umsätze in den Städten war schon auch vorhanden. Doch mal kurz zur UEFA, also das, was du ja auch schon gerade gesagt hast, Jenny Meyer-Göpel hat ja auch gesagt, die UEFA hat ja dann auch einen Gewinn von 1 Milliarde gemacht, und in diese Klimafonds sind dann letztendlich 72 Millionen in Nachhaltigkeit investiert worden. Also man muss dann auch schon, also es ist cool, dass es diese Klimafonds gibt und echt eine gute Sache, aber es ist halt dann auch nur ein kleiner Teil, der von diesem ganzen riesigen Turnier halt dann da investiert wird in Nachhaltigkeit. Und vielleicht auch einen Punkt noch, den ich jetzt von den Zahlen her noch einbringen möchte. So, zum Beispiel das IFO-Institut ist jetzt auch nicht so positiv davon ausgegangen, wenn man was das Wirtschaftswachstum ja anbelangt, was die EM jetzt da für einen Einfluss hat. Also einerseits, also mir persönlich geht es natürlich viel um ökologische Nachhaltigkeit, aber natürlich müssen wir auch soziale und ökonomische Nachhaltigkeit auch bei solchen Großturnieren auch immer mitbedenken. Deswegen, wie wir das auch alles mittragen und man das austrägt, kann man ja sagen, okay, wenn die Wirtschaft davon profitiert. Aber wie gesagt, das IFO-Institut hat da dann auch gesagt, das Wirtschaftswachstum von Deutschland wird wahrscheinlich um 0,1 Prozentpunkte steigen durch die Fußball-EM und auch die Gastronomen. Die ganzen Lobbyverbände haben ja auch eher, waren jetzt nicht so positiv, was die EM jetzt anbelangt. Also, um nochmal zur Frage zu kommen, also wenn ihr auf diese Zahlen dann auch alle guckt, es ist ja dann auch einfach, es ist ein nachhaltiges Turnier, es wurden viele Sachen angeregt, aber letztendlich ist die UEFA dann doch die UEFA, die halt Geld verdienen will mit diesem Turnier. Oder Max?
Ja, auf jeden Fall. Und also wenn wir auf die Städte gucken oder die Host Cities, ich würde da auch tatsächlich nochmal differenzieren, ob was in Sachen Nachhaltigkeit passiert ist, weil ich hatte schon den Eindruck, dass es einige Host Cities waren, die da gepusht haben. Es gab aber auch einige Host Cities, die da dann auch nochmal auf der Bremse standen. Also das macht die Betrachtung auch nicht immer einfacher, dass man auch diese Host Cities nicht immer so als monolithischen Block sehen kann. Und dann auch innerhalb der Städte gibt es natürlich dann auch immer noch dann Widersprüche. Also Berlin war eigentlich sehr weit vorne, gerade was diesen Aspekt angeht mit sozusagen Circular Economy, also dass da wirklich innerhalb eines Wertstoffkreises gearbeitet wurde auf der Fanzone, aber diese Fanzone hatte halt sehr viel Kunstrasen, auf dem das Ganze stattgefunden hat. So, und jetzt, ich bin gespannt, Sie haben ein Konzept dafür, wie dieser Kunstrasen genutzt werden soll. Ich hoffe, dass das alles klappt, aber das sind natürlich dann auch irgendwie auch Widersprüche, mit denen man umgehen muss. Aber da bei Berlin nach meiner Wahrnehmung wirklich sehr weit vorne. Und als ich hier in Köln zum Beispiel am ersten Wochenende unterwegs war, am Tanzbrunnen bei der Fanzone, da gab es halt einen großen Mülleimer, wo halt wirklich alles reingeschmissen wurde. Und die Mülleimer gab es dann, also die Mülltrennung gab es dann erst später, wie ich dann gesehen habe. Aber da war zum Beispiel am ersten Wochenende, war davon noch nichts irgendwie zu sehen. So. Und das war für mich so ein Zeichen, wo ich so denke, da war das Ambitionsniveau oder vielleicht auch einfach das Vorbereitungsniveau bei den Host Cities teilweise auch einfach unterschiedlich. Und dann die Frage zu den Kosten. Es ist tatsächlich so, dass wenn solche Events vergeben werden, ja sehr häufig eben noch das Argument gebracht wird, dass das eben mehr Einnahmen dann eben auch bedeutet. Also nein, das Argument ist, ja, das kostet Geld in der Veranstaltung, in der Organisation, was wir als Steuerzahler dann eben zahlen müssen. Aber es gibt danach eben auch ein Return of Invest. Also es kommt auch wieder Geld rein. Jetzt ist das Problem, dass wenn man sich wissenschaftliche Studien dazu anguckt, in der Vergangenheit es bei vielen, vielen Sportevents eigentlich nicht so war, dass das der Fall ist. Und der Effekt eher dann darin liegt, dass die Menschen in den Austragungsstätten einfach eine gute Zeit hatten. Was auch ein valider Punkt ist. Also warum nicht auch einfach mal 4 Wochen Party feiern? Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen in Dortmund zum Beispiel oder eben auch in, wo hatten wir noch, Hamburg, ja, dass die einfach eine gute Zeit hatten, als die Holländer da durch die Straße marschiert sind und da irgendwie Rabatz gemacht haben. So, also, und dafür kann man dann eventuell auch Geld ausgeben. Das ist dann eher eine Sache, wie ehrlich diskutieren wir im Vorfeld darüber, was die Effekte von Sportgroßereignissen sind und was eben nicht. Also, dass wir uns jetzt irgendwie aus der wirtschaftlichen Malaise da irgendwie rausarbeiten mit 4 Wochen Fußball, das wird halt nicht passieren, wie du auch richtigerweise gesagt hast. Wurde aber teilweise immer mal wieder ganz gerne suggeriert. So, und das finde ich halt eher im Diskurs problematischer. Da müssen wir uns als Journalismus im Zweifelsfall auch an die Nase fassen, weil wir solche Narrative auch einfach zu selten hinterfragen.
Definitiv gebe ich dir recht. Also ich erinnere mich auch positiv an die Schotten in München.
Genau,
ja. Das wird dann halt viel zu wenig betont, weil es hat ja auch, also es gab natürlich auch rassistische Vorfälle, will ich jetzt nicht verschweigen und so, aber es gab halt auch viele Fans, die halt positive Sachen mit hierher gebracht haben und zwar ein schöner kultureller Austausch auch an den Fanmeilen. Aber andererseits muss sich dann auch Politik und Journalismus ja auch von diesem, was du gerade gesagt hast, von diesem wirtschaftlichen Aspekt ja dann auch lösen. Wenn man halt diesen wirtschaftlichen Aspekt halt reinbringt und es sich dann halt nicht erfüllt, ist halt auch irgendwie, ja, also ich kann halt damit wenig anfangen. Man will einerseits, sagt die UEFA, ja, der oder generell auch die FIFA, die Länder profitieren davon. Also man kann ja bei Deutschland ja noch sagen, es ist ja zumindest ein finanzielles Nullsummenspiel, wenn man jetzt auf andere Turniere davor blickt, was du ja gerade angesprochen hast, war das ja eher dann auch negativ. Ob jetzt Südafrika, Brasilien, Katar, gut, du warst ja vor Ort, Katar ist ja eh nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es da ja, blöd gesagt, denen ist es ja egal, wie die da jetzt Minus machen damit und ob jetzt das Stadion da, das eine, das, ich weiß, mir fällt der Name gerade nicht ein. 1974. Ja, genau, das Containerstadion. Ob das jetzt recycelt wird, das ist denen ja, also das ist zwar schönes Marketing für die FIFA oder war schönes Marketing, ob das jetzt recycelt wird oder nicht, das ist ja denen in Katar letztendlich egal, blöd gesagt. Aber da muss man sich halt schon, ich finde, da muss man halt auch abrüsten, dass man halt irgendwie die Turniere anders claimt. Das ist ja jetzt dann, bei der Olympia-Diskussion wird das ja ähnlich sein. Also das wird auch Kosten geben, aber warum ist, also es kann ja auch, man hat sie ja in Paris gesehen, das ist ja auch mal eine schöne, die haben auch eine schöne Zeit, jetzt auch bei den Paralympics ist es eine schöne Zeit. Warum muss halt die Turniere auch mal anders framen und nicht irgendwie nur mit wirtschaftlicher Nutzen und dann auch noch als nachhaltigste EM aller Zeiten, also irgendwo muss man auch Abstriche machen, wenn man solche Groß-Events ausführen will. Weiß nicht, wolltest du noch was einbringen, Jenny? Sorry, jetzt wäre ich so ein bisschen rasch geredet.
Nee, ich muss gerade nur schmunzeln, als Maxi vom Kunstrasen in Berlin erzählt hat, weil ich mich noch an eine Diskussion erinnere, wo es dann auch darum ging, ah ja, wir müssen ein schönes Bild aber dann haben, ne, für das Marketing und so weiter und so fort, was, glaube ich, auch sinnbildlich ist für ja eine Situation, in die sich gerade Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ganz oft befinden, dass sie halt nicht irgendwie losgelöst entscheiden können, sondern halt leider dann auch, oder leider, aber mit anderen Abteilungen, wie eben den Marketing, den Kommunikationsabteilungen irgendwie zu kämpfen haben. Und dann erinnere ich mich auch immer gerne, was heißt gerne, aber an ein Erlebnis in Leipzig, als es eine Konferenz dort gab, wo dann von Vertretenden der Host Cities erzählt wurde, dass eben, wenn es gerade darum ging, um das Venue Dressing auch bei der EM dann, ne, dass es nicht funktioniert hat, dort komplett nachhaltig zu sein, weil die UEFA eben darauf bestanden hat, den UEFA Farbcode zu nutzen, den es aber dann wiederum nicht in nachhaltigen Farben gibt. Also, ne, das sind so diese, ja, und dann gibt's natürlich uns, die sich dann zusammensetzen und erstmal das ganze Turnier auseinandernehmen und sagen, ja, das ist, funktioniert alles nicht. Aber das sind halt so diese Hintergründe, die man oft gar nicht kennt und wo man sich wirklich fragt, also, ja, weiß ich nicht. Aber ich war auch skeptisch mit dem Kunstrasen und bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Und weiß, ich hab ehrlich gesagt noch gar kein Bild, glaube ich, gesehen vom Kunstrasen, ob das jetzt wirklich so ein tolles Bild abgegeben hat für die EM dann. Aber ja, ich lasse mich da gerne noch überzeugen. Bin aber auch gespannt, ob das Konzept.
Ich fand die Bilder waren super vom Brandenburger Tor. Also das kann man ihnen nicht absprechen, aber es ist in der Tat jetzt spannend zu sehen, wie lange jetzt es braucht, um den Kunstrasen da rauszubringen und vor allen Dingen, wie lange der halt dann auch wirklich da genutzt wird an den Städten, wo er dann hingebracht wird. Also der soll ja zu Sportvereinen und Sportprojekten in Berlin und Umgebung gebracht werden, um da eben genutzt zu werden. Von daher, also ich hoffe wirklich, dass das klappt, weil dann wäre es cool. Was ich weiß,
haben wir aber auch noch nicht über das Mikroplastik dann gesprochen, ne? Genau, dass das theoretisch halt ins Abwasser geht und alles.
So, und was sie auf jeden Fall nicht geschafft haben, ist dieses Tor zu recyceln. Also diesen was ja irgendwie auch logisch ist, weil wer sonst außer die Stadt Berlin sollte ein riesengroßes weißes Tor, was fast so groß ist wie das Brandenburger Tor, irgendwo sich in den Garten stellen. Also, dass das irgendwie nicht klappt, ja.
Ja, sehr, das habe ich auch gelesen, dass der Kunstrasen zumindest auf Interesse stoßt, aber das riesige Fußballtor vom Brandenburger Tor, das ist schwierig zu vermarkten, natürlich wird er jetzt leider demnächst verschrottet werden.
Könnte man das nicht zur UEFA in die, wo sitzen die in der Schweiz, schicken?
Nach Lyon,
ja.
Auf dem Trainingsplatz.
Neues Eingangstor für Jefferson. Freut es dich auf jeden Fall. Bleiben wir noch bei der UEFA auf jeden Fall. Es gab ja auch, ihr habt es ja auch schon angesprochen, die Diskussionen mit den Zügen beziehungsweise auch mit den Flügen. Das ist ja auch, was auch im Vorfeld schon Zündstoff geliefert hatte und dann eigentlich, als es stattgefunden hat, ja noch mehr. Einerseits halt, die Fans durften mit der Bahn fahren, die dann natürlich auch mehr oder minder gut funktioniert hat, leider. Und ja, es gab halt, wie du gesagt hast, Max, irrwitzige Kurzflüge von Stuttgart-Köln oder Stuttgart-München, also echt verrückte Strecken, wobei ich auch sagen muss, immerhin gab es auch ein paar Mannschaften, die es versucht haben, positiv zu überzeugen, wie Polen, die dann mit dem Zug gefahren sind und Niederlande, die mit dem Zug fahren wollte und dann aber die Pressekonferenz verpasst hat, weil der ICE 184 Minuten Verspätung hatte, was natürlich dann auch sinnbildlich ist.
Aber es ist ja da echt doof gelaufen, weil das war halt ein Wildunfall. Also es war tatsächlich mal, es war kein Stellwerk, was gestreikt hat. Es war keine Klimaanlage, die ausgefallen ist, sondern da ist einfach ein Tier kurz vor Wolfsburg auf die Gleise und dann willst du halt mit so einem ICE, musst du den halt auch erstmal checken. Und Also das war halt, marketingtechnisch natürlich auch für die Bahn und für alle andere war das natürlich, ne, genau Wasser auf die Mühlen, waren einmal Bahn und dann kommen sie nicht an. Und in dem Fall war es einfach, Riesenpech und das hätte auch, das kann auch mit dem Flugzeug passieren. Also, ne, also ein Vogelschaden kannst du dir auch irgendwie beim Flugzeug haben und dann musst du auch umdrehen und dann kommst du da auch nicht so schnell weg. Also das war wirklich Pech, aber ja, es ist tatsächlich, waren sehr wenig Teams. Also die Schweizer in der Gruppenphase irgendwie fünfmal und dann einmal auch geflogen und dann in der K.O.-Phase sind sie auch geflogen dann und die Rumänen waren, glaube ich, die einzigen, die dann auch weitergekommen sind und dann da auch mit dem Zug gefahren sind, auch in der K.O.-Runde. Und ansonsten war es wirklich in der K.O.-Phase ziemlich übel, was so die Flugbewegung angeht. Und am meisten geflogen sind die Spanier, die sind immer geflogen. Zu allen Spielen bis auf das Viertelfinale, weil das in Stuttgart war und sie in der Nähe von Stuttgart untergebracht waren, aber ansonsten zu allen Spielen geflogen und auch die Engländer auch, weil die eben, sowohl die Engländer als auch die Spanier haben sich eben nicht in ihren Clustern niedergelassen. Also es gab ja drei Cluster, West, Nord, Ost und Süd. Und die Engländer hatten fantastische Spielorte, Frankfurt, Köln und Schalke. Ja. Und wo machen sie ihr Teamquartier hin? Weimar. So, das heißt, überhaupt nicht da, wo sie eigentlich spielen. Bei den Spaniern war es nochmal krasser, weil die eben auch in Berlin, ich glaube, Düsseldorf war da noch ein Spiel und auf den anderen Spieler komme ich gerade nicht, aber der war auch im Westen. Und die machen halt ihr Quartier südlich von Stuttgart. Also wirklich ganz weit weg von diesen Spielorten und dann fliegen sie halt dahin. Und das waren eben auch Dinge, von denen die UEFA auch nicht begeistert war. Also die haben schon, ich habe dann auch die Briefe bekommen von der UEFA, wo sie dann den Teams und den Verbänden gesagt haben, liebe Verbände, bitte achtet darauf, bitte, hier ist eine Rechnung, so viel CO2 verursacht ihr, wenn ihr fliegt und so viel CO2 verursacht ihr, wenn ihr Bus fahrt, also fahrt lieber mit dem Bus oder mit dem Zug. Und hey, die Deutsche Bahn ist unser Sponsor, es ist auch gar nicht so schwer, da irgendwie zwei Erste-Klasse-Wagen zu reservieren, nur für euch, ist ganz entspannt, ist alles super. Aber es gab halt eben auch keine Sanktionen jegweder Art, wenn die Teams, die Verbände das nicht gemacht haben. Und dann haben die Verbände eben jeder für sich so entschieden, wie sie eben entschieden haben und nutzen dann im Zweifelsfall, bei den Spaniern war es halt Iberia, bei den Türken war es Turkish Airlines, die Airlines, mit denen sie sowieso Sponsorverträge haben, um dann eben die Strecken durchzuführen. Und dann teilweise eben mit den absurden Folgen, dass für die Spanier dann ein Iberia-Flugzeug aus dem normalen Betrieb in Spanien genommen wurde. Also das ist eine Maschine, die von, weiß ich nicht, Madrid nach Valencia fliegt und so weiter und so fort. Und diese Maschine ist dann nach Deutschland geflogen, ich vermute leer, ist dann in Stuttgart gelandet, hat die Mannschaft nach Berlin gebracht, ist dann zurückgeflogen von Berlin nach Spanien, leer. Und ein anderes Flugzeug ist dann aus Spanien, aus dem Linienbetrieb gekommen, nach Berlin, dann wieder nach Stuttgart und dann wieder zurückgeflogen. Und das Gleiche war auch mit Turkish Airlines. Also die Flugbewegung habe ich über Flightradar 24 während der EM getrackt. Und da waren wirklich Flugbewegungen mit dabei, wo ich halt mit dem Kopf einfach nur geschüttelt habe. Mein Lieblingsflug waren tatsächlich die Engländer. Das vielleicht als kleine Ergänzung, über was für Flugbewegungen wir dann sprechen. Für das erste Spiel sind sie eben von Erfurt nach Düsseldorf geflogen, weil sie auf Schalke gespielt haben. Waren in Düsseldorf im Hotel. Und das Flugzeug ist dann 11 Minuten nach Köln geflogen an dem Spieltag. Warum? Weil es in Düsseldorf ein Nachtflugverbot gibt, in Köln aber nicht. Und sie wollten unbedingt in der Nacht noch zurück. Das heißt, sie sind dann nach dem Spiel gegen Serbien in Gelsenkirchen in den Bus gestiegen, sind den längeren Weg nach Köln im Bus gefahren, um dann dort zu fliegen mit dem Flugzeug, weil es da eben kein Nachtflugverbot gibt. Und dann konnten sie halt auch in Erfurt dann in der Nacht landen. Also anstatt eine Nacht im Hotel zu verbringen in Düsseldorf, sind sie dann sofort in der Nacht noch zurückgeflogen. Alles unter der Maßgabe, wir wollen eben so schnell wie möglich wieder im Teamquartier sein, um zu regenerieren, um schnell wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. Aber das sind dann eben die Flugbewegungen, die dann so im Hintergrund dafür stattgefunden haben.
Danke für die dass du das verfolgt hast, Max, auf jeden Fall für die Aufklärung. Also das finde ich echt skurril. Vor allem hätten sie auch, wie du gesagt hast, England auch einfach ein Quartier nehmen können, was halt irgendwo in NRW ist, in Münster, keine Ahnung wo. Dann hätten sie es ja einfacher gehabt, wenn sie nachts zum Quartier, hätten sie einen Bus gehabt und fertig. Jenny, vielleicht zu dir, gab es in England irgendwie die Diskussion, hat man das, weil ich verfolge zumindest, dass es bei der Premier League ja auch immer kritisch betrachtet wird, weil die Mannschaften werden ja auch ausgezeichnet, so, also negativ ausgezeichnet oder gebrandet. Wer hat es jetzt wieder so geschafft, so kurz zu fliegen, als zuletzt auch Chelsea, glaube ich, gegen Manchester City, die dann auch, ja, Kurzstreckenflüge teilweise fliegen. Also gab es da eine Diskussion oder wurde das eher ausgeblendet durch den sportlichen Erfolg?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, es wurde mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Also es war auf jeden Fall in den Medien auch präsent, also zumindest in der Zeitung eher, wo da mal drüber geschrieben wurde, dass eben die Engländer nur fliegen. Ich habe es nicht genug verfolgt, um zu sagen, okay, es hat hier einen totalen, hat hier zu absoluten, was ist denn das Wort dafür?
Aufschrei.
Aufschrei, genau, der Aufschrei ist es geführt. Dann aber wieder mehr tatsächlich, als es um die Preseason-Tour ging, ne, von den Premier League Clubs hier. Wahrscheinlich hat dann wirklich der sportliche Erfolg geblendet. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch wirklich nur verpasst, weil ich da gerade, was war denn das für Monat, Juni, ne, Sommer, auf die Deadline an der Uni hingearbeitet habe. Und ich glaube auch teilweise, um mich selber zu schützen, mittlerweile solche Sachen ausblende, weil, also wie Maxi das gerade so schön beschrieben hat, man kann sich da gar nicht ausdenken. Und dann finde ich aber schon, dass wenn ich als UEFA mit diesem nachhaltigsten EM aller Zeiten Claim werbe, dass ich dann eben auch nicht nur die Vereine ermuntere. Und da ist vielleicht dann aber auch nochmal bezeichnet, dass wenn ich immer nur mit dieser CO2-Keule komme, was bedeutet das eigentlich, ne? Also was hat das für Konsequenzen für mich? Wohingegen, wenn ich dann vielleicht auch mal drüber spreche, was das mit der Luftverschmutzung macht oder sonstige Sachen, ne, wo ich dann vielleicht eher sage, hey, wenn ihr den Zug nehmt und jetzt nicht irgendwie fliegt, dann vielleicht jetzt nicht in der kurzen Sicht, aber in der langen Sicht hätte es halt auch auf jeden Fall positive Auswirkungen auf unser Fußballerlebnis, ne. Ob das dann hilft, weiß ich nicht. Aber CO2 ist auch für mich, obwohl ich mich da fast jeden Tag mit beschäftige, eine so abstrakte Form und man verliert sich so schnell in dieser ganzen Verbotsdebatte, was darf man alles nicht mehr machen und so weiter und so fort.
Ist halt auch wahnsinnig abstrakt, ne? Also das ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jenny, aber wenn ich darüber berichte, so was bedeutet so und so viele Tonnen CO2? Also das ist einfach, also ich finde das als Journalist immer schon irgendwie schwer, das irgendwie in Verhältnis zu setzen. Manchmal hilft man sich dann, dass man sagt, so das ist der Durchschnittsverbrauch von, weiß ich nicht, 200 Deutschen im Jahr, so, aber auch das ist irgendwie immer noch sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr abstrakt. Und vielleicht ist es tatsächlich, also, wenn man so über die Kommunikation, auch wahrscheinlich über Wissenschaftskommunikation irgendwie spricht oder dann auch Verbandskommunikation, dieses, ne, Clean Air Argument, also saubere Luft, vielleicht auch einfach irgendwie greifbarer, weil Sportler atmen eben die Luft ein und vielleicht kann man darüber, also ist irgendwie gerade so ein Gedanke, wahrscheinlich ist das tatsächlich irgendwie ein Kommunikationsweg, der vielleicht besser funktioniert.
Ja, ich glaube, wir sprechen ja auch später noch ein bisschen mehr über CO2-Rechner und so weiter, aber ich bin generell kein, also ich, klar, man muss sich irgendwie bewusst sein, wie viel Treibhausgase man irgendwie ausstößt. Ich bin aber immer kein Fan davon, den Klimawandel im Prinzip nur als dieses CO2-Problem zu sehen, weil es gibt eben ganz viele Dinge. Und wenn wir uns nur darüber unterhalten, einfach Akzeptanz zu schaffen, ne, irgendwie die Nachfrage anzukurbeln nach politischen Entscheidungen, nach, ne, irgendwie Unternehmen, die sich dann nachhaltig aufstellen oder auch eben die UEFA dann zu bitten, bitte verpflichtet doch die Vereine dazu, dass sie eben keine Kurzstreckenflüge machen, anstatt sie nur zu bitten. Das kann ich ja gar nicht quantifizieren. Wenn ich jetzt als Fan irgendwie meinem Verein schreibe, hey, ich fände es aber cool, wenn ihr vegetarische Speisen anbietet und so weiter und so fort, das führt ja nicht zu einer direkten CO2-Reduktion. Aber es hat ja auch einen Wert in die vielleicht ein bisschen längerfristig gedacht, aber eben nicht diese direkte CO2-Reduktion. Und ich würde fast sagen, dass dieses hey, dieses Nachfragezeichen, dieses mir bedeutet das Thema, was ich will, dass ihr was macht, bitte macht mehr, was ist, was wir total in dieser ganzen Debatte vergessen, fast schon. Und deswegen werden wir später noch drüber reden, bin ich nicht der größte Fan davon, eben nur auf die CO2-Emissionen zu gucken und sich dann in dieser Debatte zu verlieren. Und wir können nichts tun, wenn wir es nicht vorher gemessen haben. Und ja, aber wenn wir dann 3 Jahre irgendwie darauf verschwenden, erstmal zu messen und uns Daten zu beschaffen, haben wir in den 3 Jahren nicht vielleicht dann mehr gemacht, wenn wir eben an dieser nicht quantifizierbaren, aber so unfassbar wichtigen und fehlenden Akzeptanz in der Gesellschaft für eben diese größeren Veränderungen, ne, eben nicht den Kurzstreckenflug zu nehmen. Solche Dinge, ne, haben wir da nicht mehr gewonnen. Aber ja, ich schätze, da sprechen wir vielleicht später auch nochmal drüber.
Definitiv. Danke dir, Jenny, auf jeden Fall für deine Worte und auch Max, danke dafür. Es ist auf jeden Fall so, wir werden da auch drüber sprechen, weil man merkt ja auch, das muss auch eine Debatte anregen, halt, wenn man halt sieht, dass jetzt ein, also ich fand es halt cool, auch die Bilder von, auch Polen war es hier, die dann auch durch die Stadt geradelt sind. Das ist halt auch für die Fans auch ein ganz anderes Bild, wenn so Fußballprofis, mein klar, die sind sportlich, machen eine Trainingseinheit auf dem Fahrrad und radeln durch die Stadt, merken dann mal, oh, vielleicht ist die Fahrradinfrastruktur in unserem Quartier vielleicht gar nicht so gut, oder auch die merken, dass man da mehr machen könnte. Und das Gleiche ist ja bei Kurzstreckenflügen, wenn die UEFA wirklich konsequent wäre und sagen würde, bei einem Turnier jetzt, so jetzt ist hier 4 Wochen, 6 Wochen Fußball-EM, bitte verzichtet oder es ist verboten, außer in Ausnahmen Kurzstreckenflüge unter 300, unter 400 Kilometer zu fliegen, so wie es ja auch in Frankreich ja auch schon für generell ja für Bürger verboten ist, Kurzstrecken oder generell Kurzstreckenflüge auch verboten sind, wenn auch eine Alternative mit dem TGV halt möglich ist, also muss man halt schon die Diskussion anregen und ich glaube, das, was du ja gerade angesprochen hast, kann der Fußball ja auch und muss ja auch dann, also ich würde natürlich nicht alles in den Verbänden legen, aber die UEFA muss auf jeden Fall ihren Teil dazu beitragen, plus auch die nationalen Verbände.
Genau, was ich noch sagen wollte, ich finde diese Differenzierung zwischen Fans und anderen Akteuren im Fußball immer ein bisschen schwierig, ne? Also irgendwie sind Fans dann auf der Hierarchie so ein bisschen weiter unten. Für die gelten die Regeln, die auch für die normale Bevölkerung irgendwie gilt. Und wir erwarten von der normalen Bevölkerung, dass sie eben auf Kurzstreckenflüge verzichtet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass das eben auch für alle anderen Akteure im Fußball gelten sollte und Fans auch nicht irgendwie weniger wert sind als Menschen gesehen, ne? Oder was ihnen die Verantwortung angeht. Ich glaube, gerade im Gegenteil fast schon, ne? Dass wir alle eine Verantwortung tragen, definitiv, aber wir da auch so viele strukturelle Bretter im Sport zu bohren haben. Und es geht eben nur, wenn wir es gemeinsam machen. Und ich meine, wir haben jetzt viel über Mobilität gesprochen. Was gerade den Fußball angeht, sitzt der aber auch an einer Stelle, wo ganz viele andere transformationsbedürftigen Sektoren zusammenkommen. Ne? Wie Energie, Abfall, Konsum und so weiter und so weiter. Und wenn man da, glaube ich, einen Weg findet und vielleicht war die EM insofern ganz gut, dass man sich eben auch mal mit der Stadt auseinandergesetzt hat, ne, und als Host City da mit dem, vielleicht nicht mit dem Verein, aber zumindest mit dem Stadion, in dem ein Verein spielt, in Kontakt getreten ist, wo man dann eben diese Herausforderungen, die uns alle irgendwie betreffen, in unterschiedlichen Dimensionen, dann auch mal gemeinsam angehen kann. Und dann geht's natürlich auch um Investitionen und die kann der Fußball nicht alleine leisten, so, aber wir haben gerade auch drüber gesprochen, dass eben diese Diskussion angelegt werden muss. Und ganz oft wird ja davon gesprochen und Verbände nutzen dieses Narrativ von, wir bringen Menschen zusammen und die Entwicklung wird verbessert und unsere Turniere sind so positiv für alle. Dann kann ich, glaube ich, schon erwarten, so als Fan, dass dann eben auch solche Diskurse angeregt werden. Weil ansonsten darf ich halt nicht sagen, dass wir ja ein so tolles Ereignis für so viele Menschen sind und diese verbindende Kraft des Sports immer wieder untermalen. Wenn ich dann aber sage, wenn es um so Themen geht, nee, da sind wir nicht verantwortlich für. Also ich glaube, da ist nochmal dieses, Fans sind nicht mehr oder weniger verantwortlich für umweltfreundliche Verkehrsmittel, die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Und ganz oft ist ja dann auch noch so, dass nicht wenige von uns wahrscheinlich unserem Verein mehr Vertrauen schenken als der Politik. Und ich glaube, wenn man da eben mit gutem Beispiel vorangeht und nicht irgendwie die Marketing Abteilung da nur von profitiert, und auch nicht nur der erhobene Finger Richtung Fans dann geht, dann wäre da auch schon einiges gewonnen.
Das ist auch, also das war auch der Grund, warum ich mir die Flüge angeguckt habe. Also, weil auf den gesamten CO2-Fußabdruck, wenn man das jetzt aufs Turnier rechnet und so, sind die Flüge von den Teams gar nicht so, sind sie gar nicht so entscheidend. Aber es geht halt genau darum, wie glaubwürdig kann man denn dann auch kommunizieren über Nachhaltigkeit? Und wenn ich von den Fans verlange, dass die nachhaltig anreisen, kann ich das tun, wenn ich selber nicht nachhaltig anreise? Und das Argument von den Verbänden ist dann, wenn man sie darauf anspricht, na ja, wir sind halt im sportlichen Wettbewerb, es geht hier wirklich, es ist hier so die höchste Ebene, das ist alle 4 Jahre, da müssen wir so leistungsfähig sein, wie es irgendwie geht. Und in den Strukturen, die es halt gibt, mit einem Spielplan, der halt sehr eng getaktet ist, kommt es halt wirklich auf jeden Tag Vorbereitungszeit und Regenerationszeit drauf an. Und deswegen fliegen wir eben zu manchen Spielen eben dann auch Kurzstrecke. So, und also ich kann das auf der einen Seite, kann ich das eben nachvollziehen, wenn man das wirklich rein auf das Sportliche begrenzt, ergibt das in vielen Fällen tatsächlich, ergaben manche von diesen Flügen Sinn, manche mache ich immer noch ein Fragezeichen dran, ob das jetzt wirklich auch so viel schneller war tatsächlich, wenn man jetzt von Hannover nach Hamburg fliegt oder mit dem Bus fährt oder mit dem Zug fährt. Aber ich finde dieses Argument oder diese Frage, wie glaubwürdig kann man als Verband, als Verein agieren, das ist eigentlich das, was mich jetzt gerade so umtreibt, weil da einfach sehr viel aus meiner Ansicht liegen gelassen wird weil einfach nicht genug Maßnahmen ergriffen werden, konkrete Maßnahmen auf Seiten der Vereine und Verbände, um dann irgendwie zu sagen, okay, wir sind tatsächlich uns bewusst, dass wir eben auch eine Vorbildfunktion haben. Und das geht zum Beispiel auch weiter zu Sponsoring, zum Sponsoring, was ja irgendwie ein ganz großer Part dann auch ist. Haben wir noch eine Partnerschaft wie der HSV mit Shell? Haben wir noch eine Partnerschaft mit Fluggesellschaften? Ich sagen würde, also mindestens bei Shell sollten wir eigentlich mal die Grenze gezogen haben, aber diese Partnerschaft gibt's.
Ja, ist auf jeden Fall skurril. Also ich habe auch drunter geschrieben, wie das eigentlich sein kann, dass halt der HSV 2024 so eine Partnerschaft eingeht, aber kurz auch nochmal den Bogen zurückzuspannen zur Eva, weil du es ja gerade auch angesprochen hast, Max. Und auch danke, Jenny, nochmal für den Einblick auf jeden Fall und auch für den Einwurf, über den wir auch noch diskutieren werden. Die Fans darf man da auch nicht rausnehmen aus der Diskussion. Fanmobilität ist ein hoher Faktor. Ich finde eben auch wichtig, was Max gesagt hat. Diese UEFA-Flüge sind halt dementsprechend wichtig, dass man sich das anguckt, weil eben es ist auch eine Vorbildfunktion, die der Fußball ja dann auch hat. Und um die UEFA sagt ja eben, wenn man nochmal zurückblickt zu diesem Claim, nachhaltigste EM aller Zeiten, die wollen ja auch weitere Turniere ausrichten. Vielleicht sollte man auch aus UEFA einen Schritt mal zurückgehen. Es ist natürlich schwierig, mit denen da darüber zu reden, aber der Fußball muss ja auch da mal einen Schritt zurückgehen nach weniger Wettbewerb, weniger großen Wettbewerben. Aber ich habe es auch, letztes Jahr war ich bei der Deutschlandfunk Sportkonferenz, da habe ich den Euro 24 GmbH Beteiligten, der in der Diskussion schon gefragt, du hast einerseits, wirst du eine nachhaltige EM ausrichten und dann kommt aber, wo der jetzt nicht so viel zu tun hat, aber dann kommt von der UEFA diese Champions League, Europa League und Europe Conference League Reform, die einfach sowas von reinhaut, aus nicht nur CO2-Bilanz, wo du Flüge hast von Aserbaidschan nach Liechtenstein und keine Ahnung, also klar, der hat es zuvor auch in der Quali schon, aber halt noch mehr Spiele einfach, wo ich mich jetzt dann schon frage, muss es denn in diese Zeiten, wo man sagen wir, wir müssen jetzt nach 2030, 2040, wir wollen die CO2-Bilanzen, nicht nur die CO2-Bilanzen, die Menschheit, Europa muss gucken, dass es halt nachhaltiger wird, dass es umweltfreundlicher wird. Warum muss ich da dann auch noch sowas reinhauen, den Wettbewerb noch krasser machen, noch größer? Das ist halt das, wo ich mich dann frage, einerseits machst du eine nachhaltige, Anführungszeichen, also kann man ja sehen und will, man hat die Ziele, eine nachhaltige EM durchzuführen, da Vorbild zu sein bei dem Großturnier, aber macht dann auch sowas, wo man dem komplett konträr arbeitet. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, nein, dass du es ansprichst. Im letzten Jahr wurde nämlich Michele Uwe, das ist der Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit von der UEFA, von einem BBC-Journalisten genau darauf angesprochen, jetzt nicht im Zusammenhang mit der EM, aber wie denn diese Nachhaltigkeitsclaims der UEFA, ne? Man hat irgendwie auch den EU Green New Deal, supportet man ja total und hat Bestrebungen, die Emissionen zu reduzieren, wie das dann damit einhergeht, dass eben diese Vergrößerung der ganzen europäischen Turniere. Ich glaube, es sind mehr als 300 Spiele, die jetzt mehr gespielt werden in über alle Wettbewerbe hinweg. Und da meinte er dann nur, dass die UEFA ja nicht verantwortlich sei für die Reisebewegungen der Vereine. Deshalb sind diese ganzen Claims, die die UEFA macht bezüglich der eigenen CO2-Reduktion, immer noch plausibel und werden auch weiterhin sozusagen, wird darauf hingearbeitet, aber für die Vereins- oder die Bewegungen von Vereinen ist die UEFA wohl nicht verantwortlich. Und dann hast du als Verein ja fast dasselbe Problem, wie du als Fan auch hast, dass du ja in diesen Wettbewerben drinne bist, du steckst in diesen Strukturen drin, die wir warum auch immer nicht wirklich besprechen. Ne? Also wir gehen davon aus, dass das nicht geändert werden kann, dass das einfach ja als gegeben hingenommen wird und wir damit umgehen müssen. Es ist aber halt nicht so. Und theoretisch könnte man da auch mal so aus EU-Sicht, glaube ich, daran denken, vielleicht dem Sport doch mal ein bisschen mehr aus seinem aus einer...
Die Autonomie des Sports, Jenny, aber die Autonomie des Sports.
Ja, aber warum ist das noch so? Ich meine, irgendwann können wir unserem Sport halt auch nicht mehr nachgehen, wenn es mittags irgendwie 40 Grad hat und alle einen Hitzschlag bekommen. Also sind wir dann in klimatisierten Hallen und verschließen die Augen vor der Wirklichkeit? Ich weiß es nicht. Aber ne, also das mehr Spiele bedeuten ja automatisch mehr Reisebewegungen, bedeuten mehr Emissionen. Ob das jetzt dann das Team ist, das reist, ob das die Fans sind, die reisen. Also da muss man kein Klima- oder Nachhaltigkeitsexperte sein, um das zu wissen. Und gleichzeitig bedeuten aber mehr Spiele auch weniger Regenerationszeit, eine größere Verletzungsgefahr für SpielerInnen, die Unmöglichkeit, bei jedem Spiel die beste Leistung zu bringen. Und dadurch unterm Strich bedeutet es dann halt auch weniger guten Fußball, meiner Meinung nach. Und Fans und SpielerInnen haben sich bereits für weniger Spiele ausgesprochen. Und besonders aus Fansicht würde ich auch sagen, dass wir jetzt nicht unbedingt mehr, sondern besseren Fußball haben wollen. Und wenn man mal ganz von Nachhaltigkeitsbestrebungen absieht, dann sollten doch die ausrichtenden Verbände, die Vereine, die haben doch auch eine Verantwortung für ihre Arbeitnehmenden, in dem Fall die SpielerInnen. Und deren Gesundheit scheint ja aber auch, genauso wie Umweltbedenken, irgendwie hinter den wirtschaftlichen Interessen dann zurückzubleiben. Und ich finde, dass sich da nicht mehr Leute aufregen, wenn man sich das mal so vor Augen hält, das wundert mich so ein bisschen. Und klar, Vereine sind halt in diesem Wettbewerb drin, ne? Denen sind teilweise halt auch die Hände gebunden, die müssen da auch strukturelle Bretter bohren. Aber ja, mehr Spiele, mehr Emissionen und dann guckst du aber auch auf die Nachhaltigkeitsstrategie der DFL, die natürlich auch im Widerspruch zur Internationalisierungsstrategie der DFL steht. Du steckst ständig irgendwie vor diesem, ja, und können wir es lösen als nur die deutsche Fußballliga oder brauchst dann halt doch eine europäische Lösung? Und ist die UEFA da imstande, das zu machen? Du hast sicherlich auch bei der UEFA Leute, die wirklich versuchen, gute Arbeit zu leisten. Ne? Ich möchte jetzt nicht nur die UEFA hier bashen. Aber dann bist du vielleicht als Nachhaltigkeitsabteilungsmitarbeiter, Mitarbeiterin nicht unbedingt an den großen Entscheidungen beteiligt, wie das so oft der Fall ist. Und ist das auch zeitgemäß? Ja.
Und du hast dann natürlich auch dann noch mit der FIFA, also na, selbst die UEFA hat dann ja noch irgendwie die FIFA oben drüber sitzen, die jetzt irgendwie nächstes Jahr im Sommer auch eine Club-WM, eine größere ausrichten möchte in den USA. Das heißt, da fliegen dann auch die ganzen europäischen und auch weltweit Teams, aber vor allem aus Europa dann die Teams darüber für einen Wettbewerb, wo eben dann auch die Spieler einfach den nächsten Sommer haben, wo sie keine Zeit zur Regeneration haben, weil die Logik halt immer noch ist, nicht nur mehr Spiele gleich mehr Emissionen, sondern vor allem die Logik ist natürlich mehr Spiele gleich mehr Geld. Wo ich irgendwann tatsächlich auch ein Fragezeichen dran machen würde. Also wenn wir uns, es ist natürlich ein anderes System, aber ist natürlich schon interessant zu sehen, dass American Football zum Beispiel deutlich mehr TV-Einnahmen immer noch hat als der Fußball mit deutlich weniger Spielen. Dafür ist die Qualität von diesen Spielen halt sehr hoch, weil sie eben dann auch für Fußballer ist es ja, es ist ja für die Wahnsinn, wenn du darauf guckst, wie eigentlich so ein American Footballer, wie viel Regenerationszeit und wie viel Preseason da eigentlich hat. Und die Fußballer ballern einfach wie von Jahr zu Jahr irgendwie durch. Und wie Jenny richtig sagt, es findet darüber aber einfach keine wahrnehmbare oder fast keine wahrnehmbare Diskussion statt. Es gibt jetzt natürlich schon, und das finde ich interessant, dass es eben die Entwicklung von Spielergewerkschaftsseite gibt, dass es eben über den Aspekt Gesundheit und auch Qualität des Spiels jetzt tatsächlich mal Fragezeichen an diese Reformen gemacht werden. Von der FISPRO zum Beispiel, die ja dann auch jetzt, glaube ich, auch die FIFA in der Richtung dann auch verklagt hat, auf eine gewisse Art und Weise. Also ich muss das, jetzt begebe ich mich gerade auf etwas halbdünnes Eis, guck's vielleicht nochmal nach. Wo tatsächlich zumindest die FIFPRO sehr deutlich gesagt hat, so, also diese Belastung ist auf Dauer nicht durchzuhalten, wenn wir die Qualität des Spiels und die Gesundheit der Spieler aufrechterhalten wollen. Und vielleicht ist das der bessere Hebel für andere Nachhaltigkeitsgeschichten, weil das tatsächlich vielleicht auch ein Argument ist, was ein Fußballverband originär betrifft.
Man hat so einen riesen Fokus auf die Gewinnmaximierung und wirtschaftliche Interessen und so weiter und so fort. Und dass man das aber nicht sieht, dass man ja ganz oft mit der Verknappung von Dingen dann nochmal irgendwie mehr Geld rausholen kann. Also hast du ja auch die Limited Edition von irgendwelchen Sondertrikots, da gibt's dann nur 200 und da hat man es ja auch irgendwie verstanden. Nur wenn es um die Spiele geht und die Qualität, dann ist einfach nur immer noch mehr, immer noch mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Fußball, der ist dann ganz losgelöst von den anderen, ne, also irgendwie gesellschaftliche Herausforderungen. Man lebt in einem Paralleluniversum. Man ist da einfach komplett. Und man hat ja auch nicht wirklich die Möglichkeit, da mal anzuklopfen und zu sagen, ey, nee, so nicht, weil eben diese Ausnahmen irgendwie existieren, warum auch immer.
Ich habe gerade nachgeguckt, ich bin doch nicht so löchrig im Gehirn. Die FIFPRO hat vor dem Handelsgericht in Brüssel rechtliche Stresse gegen die FIFA eingeleitet. Frag mich bitte nicht nach Details, aber da gibt es auf jeden Fall tatsächlich juristische Auseinandersetzungen jetzt um die Club-WM.
Die FIFPRO schreibt da ja auch, das Recht auf Pausen besteht praktisch nicht mehr, also und klagt ja auch deswegen. Also es ist halt schon bedenklich, auf jeden Fall auch aus gesundheitlicher, sportlicher Sicht. Du hast es ja auch in einem Deutschlandfunkbericht auch mal kurz erwähnt oder eine Reportage gab, wo es um die Copa America ja ging, wo ja auch, ich glaube, ein Schiedsrichter ja auch zusammengebrochen ist wegen der Hitze, wo ich mir auch denke, also Leute, Klimawandel ist ja auch wirklich, es ist ja auch ein Gesundheitsthema, vor allem bei so einem Hochleistungssport. Warum müssen wir, also das muss auf jeden Fall auch mehr und mehr, wenn wir immer über Wissenschaftskommunikation oder über Medienkommunikation auch sprechen, dass das immer mehr reingepackt werden muss, weil es ist für die Hochleistungssportler ein Gesundheitsthema und natürlich auch für die breite Masse, die auch sich sportlich betätigen will, ist das auch ein großes Thema. Ich muss da immer an Spanien denken. Klar, die haben auch verrückte Anstoßzeiten teilweise, aber auch späte Anstoßzeiten im Sommer. Eben einfach auch wegen der Hitze. Ich meine, Sevilla war das letzte Spiel, da hat es 21.30 Uhr war die Anstoßzeit und es hatte trotzdem noch über 30 Grad und es gab zwei relativ lange Trinkpausen. Auch zu den Trinkpausen gibt es ja auch immer wieder Diskussionen von der FIFPRO, dass das ja auch mehr und mehr eingehalten werden, also auch wirklich verpflichtend. Bei gewissen Temperaturen gab es ja auch Überlegungen, Spieler sogar abzubrechen, wenn es eben wirklich zu heiß ist. Also ich finde, da muss man, wie gesagt, da muss man halt schon auch den Gesundheitsaspekt muss man da schon auch immer mehr reinbringen. Aber lass uns mal so das Thema, also mit den Verbänden, das ist einfach eine ganz schwierige Lage halt. Da sind dann auch, wie Jenny, wie du richtig sagst, die sind in dem System gefangen, die ganzen Vereine. Es ist schwierig, es aufzuheben. Man muss echt gucken, wie das dann auch mit voranschreitenden Klimawandel sich dann auch entwickelt, auch auf anderen Kontinenten, wie dann auch WM in Saudi-Arabien, wenn sie dann bestätigt ist, oder in Südamerika, beziehungsweise diese Südamerika, Nordafrika plus Spanien, Portugal, Kombi, also die ganzen wilden Sachen, die da stattfinden werden, wie sich das alles bis dahin ja auch klimatisch entwickelt. Das muss man ja auch noch im Hintergrund behalten. Liebe Hörerinnen, das war jetzt der erste Teil von Folge 20. Da ich mit Jenny Amon und Max Reger sehr lang gesprochen habe, habe ich diese Folge in zwei Teile gesplittet. Wenn ihr also gleich den zweiten Teil hören wollt, skippt gerne weiter, dann kommt der zweite Part über die Bundesliga und der Nachhaltigkeitskriterien. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.